Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Das ist die Stimme von Uschi Brüning.
Wo du gehst, fällt kein Regen mehr. Und du siehst, Blumen blühen. Schau sie an, sie lieben dich, so wie ich. Nur für dich singt der Wind im Baum. Er erzählt einen Traum. Denn auch er liebt dich so sehr, so wie ich. Als du auf die Erde kamst, geschah ein kleines Wunder. Denn ein Traum aus alten Zeiten wurde wahr. Deine Augen sollten Sterne sein und goldene Sonne lag auf deinem Haar.
So wie ich, das Titelstück eines Albums von Uschi Brüning aus dem Jahr 2015 und nur noch der Titel eines Buches über das Leben der Sängerin von ihr selbst verfasst. Wer Uschi Brüning nicht kennen sollte. Der Schriftsteller Ulrich Pellensdorf beschrieb 1973 in seinem Roman Die neuen Leiden des jungen W. die Wirkung der Sängerin so. Wenn die Frau anfing, ging ich immer kaputt. Sie hätte alles von mir haben können, wenn sie da vorn stand mit ihrer großen Brille und sich langsam in die Truppe einsang. Ich hätte jedes Mal heulen können. Eine Sängerin mit wirklichem Eindruck, ohne Frage. Uschi Brüning verstand und versteht zudem den Brückenschlag von avanciertem Schlager über Chanson, Soul und zum Jazz. Und jetzt ist sie hier. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Viele haben sie über Jahre immer wieder gedrängt. Uschi, schreibt die Geschichte auf. Schreiben Sie Ihre Geschichte auf, hieß es. Wann und warum haben Sie sich überwunden, es dann wirklich zu tun?
Also den eigentlichen Startschuss hat Manfred gegeben, der immer wieder gesagt hat, Uschi, schreib doch mal. Du guck mal, beim Autogramm geben hat er immer seine Bücher fleißig
Manfred
unterschrieben.
Krug.
Manfred Krug, ja. Und er hat gesagt, schreib doch auch mal, dann hast du ja auch so. Und du hast doch eine gute Schreibe, schreib mal. Und Manfred war befreundet mit Christa Schädlich, seiner Lektorin. Und er hat ihr von mir erzählt, sodass sie auch anfing, mich zu drängen, auf der Suche immer nach neuen Opfern, in Anführungsstrichen. Und irgendwann lernte ich Christian Seeger kennen durch Pamela Biermann. Und letztlich kam dann der Ullstein Verlag dazu und so war also die Geburtsstunde des Buches. Aber es gab keinen direkten Anlass nach dem Motto, jetzt muss ich das schreiben, sondern die Umstände haben mir zugearbeitet.
Wie war der Prozess? Also ich bin beim Lesen gleich am Anfang ins Stocken geraten. Also Sie erzählen da von harten Zeiten im Nachkriegs-Leipzig, muss man ja sagen, obwohl Leipzig ja ewig Nachkriegs-Leipzig war, aber so diese 50er
na,
Jahre.
Na.
Diese 50er Jahre und was Sie da erlebt haben, also die gewisse Armut im Heim gewesen etc. Und das erzählen Sie so dahin und es ist auch klar, das ist sehr, sehr hart. Aber wie war denn das, da mal ranzugehen?
Naja, sowas ist immer wieder aufwühlend, sowas prägt einen und das vergisst man auch nicht. Und das war also, wie gesagt, wirklich keine schöne Zeit, aber es gab sie und sie hat mich geprägt und hat mich nicht kaputt gemacht. Und ja, es tut alles immer ein bisschen weh, wenn man es rauslässt.
Diese Kindheit war ja erstmal nicht darauf angelegt, eine selbstbewusste Persönlichkeit aus Ihnen zu machen. Der Staat DDR, so beschreiben Sie es auch im Buch, hat Sie später ebenfalls klein gemacht. Also da war wenig Selbstbewusstsein, das merken Sie bei der ersten Reise in den Westen, Schweden war das. Dennoch haben Sie sich den Traum erfüllt, Sängerin zu werden. Sie haben ganz früh gesagt, ich will Sängerin werden. Haben Sie eine Ahnung, welche Kraft in Ihnen das möglich gemacht hat?
Ja, mir wird immer wieder attestiert, ich wäre stark, ich hätte Kraft, du wirst das schon schaffen. Das kommt höchstwahrscheinlich aus solchen Umständen, wo man ja irgendwie zusehen muss, dass man sich positioniert, wenn die Mutti nicht da ist und man dauernd Sehnsucht hat und so. Da kommen dann Kräfte in Gang, von denen weiß man nichts und ich kann sie auch nicht genau benennen. Wir müssen es mal dem Psychologen übereignen, die Frage.
Sie erzählen in Ihrem Buch ein Stück deutscher Jazzgeschichte, aber auch ostdeutscher Sozialgeschichte. Und Modegeschichte. Ich finde es erstaunlich, wie genau Sie sich erinnern, welche Bluse oder welches anderes schickes Teil Sie sich irgendwann wo kaufen konnten oder wie Sie es bekamen. Wieso hat sich das so eingeprägt?
Weil es eben nicht so schick war, wie es da steht. Ja, man wird ja immer betrachtet mit dem, was man ist, was man anhat. Und das war für mich immer ein Problem. Also ich war immer nie zufrieden mit meiner Figur, jetzt im Moment übrigens auch nicht. Und ich harte die immer irgendwie. Aber und da wird plötzlich die Kleidung tritt in den Mittelpunkt und ja, dann denkt man eben immer darüber nach und daran.
Interessanterweise, wenn man so zurückschaut, gibt es ja Lücken und man erinnert sich nicht unbedingt an alles, aber da kam Ihnen etwas zu Hilfe, nämlich Sie haben eine ziemlich dicke Stasi-Akte und aus der zitieren Sie ja auch in diesem Buch und sagen, ach wie schön, da kann man ja nochmal nachlesen, was man alles vergessen hat.
So ist es, genau.
Das ist natürlich eine positive Betrachtung auch.
Naja, man sollte sich einer solchen befleißigen nach den vielen Jahren, das nützt ja nichts.
Aber nochmal vielleicht auch die Frage, wie schockierend war das eigentlich zu sehen, meine Güte, Was haben die sich da alles angeguckt, was wir da getrieben haben?
Naja, da gibt es eine kleine Geschichte, denn kurz nach der Wende habe ich mit meinem Mann Ernst Ludwig Petrowski, der übrigens auch am Buch mitgearbeitet hat, haben wir gleich in unsere Stasi-Akten geguckt und meine war damals erschütternd dünn. Ich dachte, durch Biermann und durch meine ganzen Äußerungen im Umkreis von Freunden, die gar keine waren, müsste ich eigentlich eine ganz dicke Akte haben. Und zwar nur eine dünne, es stand eigentlich fast gar nichts drin. Und dann haben wir recherchiert. Im Nachhinein auf immer standen Dinge drin, von denen ich gar nichts wusste. Und naja, die haben eben die Leute beschäftigt und viel, viel Mist erzählt, also Krümelzeugs.
Ja, Sie haben ihn genannt, Ihr Partner über so viele Jahre, privat und künstlerisch, Ernst Ludwig Petrowski, genannt Luten. Ja. Der bekommt sehr viel Platz in diesem Buch. Eigentlich hätte
also
das doch, Buch heißen
also
müssen.
Mir ist es noch zu wenig.
Naja, also eigentlich hätte das Buch heißen müssen, so wie ich und er.
Ist das so, ja? Dann bin ich jetzt zufrieden. Gut, okay, dann nützt ja dieses Interview auch mir.
Sie sagen, oder es kommt auch heraus, dass die Jazzmusikerinnen und Musiker in der DDR eine gewisse Narrenfreiheit hatten, vielleicht weil auch vieles nonverbal war. Dennoch gibt es so Szenen, wo sie nicht bedient werden im Lokal.
Das war sowas.
Das war mir zum Beispiel gar nicht so klar. Ich kannte auch in den 80er Jahren Sie und viele aus der Szene durch Tourneen in den Westen. Mhm. Und Sie waren für uns ja Stars. Und das fand ich hochinteressant, dass Sie damals so behandelt wurden. Ist das eigentlich bis zum Schluss so geblieben oder gab es irgendwann mal noch einen Punkt?
Das hat sich dann gelockert. Also das war damals aber auch eine Zeit, also ich erinnere mich, als ich bei Lenz war und Uli Gumpert noch in der Band spielte, da wurde er eines Tages wegen seiner langen Haare im Neptun in Warnemünde nicht bedient. Obwohl wir ja gar keinen reinen Jazz gemacht haben, sondern mehr Platz für den Tears, Chicago und alles sowas. Also es war nicht diese Art von Jazzmusik. Das war einfach so eine Einstellung der Regierenden, das durfte nicht sein, weil die langen Haare kamen. Das kam ja alles von drüben, aus dem Westen und wir haben natürlich eifrig darüber geguckt und das passte natürlich den sozialistischen Machthabern nicht.
Sie haben ja sehr viel Zeit in der DDR verbracht, aber wir haben jetzt eben auch schon 30 Jahre, in diesem Jahr 30 Jahre, den Fall der Mauer. Sie sind aber auch immer weitergegangen. Es ist ja nicht so, dass Sie stehen geblieben wären, sondern es gab immer eine weitere Entwicklung.
Ja, so ist es ja.
Es hört auch nie auf. Betrachten Sie dann auch, was heute so los ist? Gibt es da irgendwas, was Sie musikalisch interessiert?
Also ich muss sagen, trotzdem wir heute 2019 haben, rücke ich immer mehr in die Vergangenheit des Jazz. Also ich erarbeite mir immer mehr, also ich lerne immer mehr Sänger kennen, die ich eigentlich noch nicht kannte, alle aus der alten Zeit. Und das interessiert mich jetzt mehr als das, was jetzt neu hochkommt oder berühmt wird. Ich finde, das sind die Wurzeln und das finde ich für mich viel interessanter als das, was jetzt, da interessiert mich im Moment eigentlich fast nichts.
Im Buch beschreiben Sie, dass bei den Konzerten oft oder eigentlich fast immer was Doofes passiert. Nun haben wir ja heute Abend die Buchpräsentation in Berlin.
Ja.
Ich hoffe, dass nichts Doofes passiert.
Es kann sein, dass ich auf die Bühne stolpere oder irgend sowas. Das passiert immer.
Irgendwas passiert immer. Ja. Ist das wirklich so? Verfolgt Sie das?
Ja, also Ungeschick verlass mich nicht. Das kenne ich schon seit Kindertagen. Also irgendwas passiert immer. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Wahrscheinlich warten Ihre Fans schon drauf, dass irgendwas passiert. Also heute Abend diese Präsentation in Berlin. Was wird da passieren?
Also es wird ein, man könnte schon sagen, fast ein buntes Programm, weil Musik mit im Spiel ist. Ich werde lesen das erste Mal und ich hoffe, es gelingt mir. Und Lukas Naczynski an der Gitarre begleitet mich, der Sohn vom berühmten Gerd Naczynski. Und Ulf Drechsel moderiert das Ganze. Und ich bin selbst sehr gespannt. Ich kann nur vage Andeutung machen von dem, was mich und was die Leute heute erwartet.
Ulf Drechsel, ein Kollege vom auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Jazz-Experte.
Ich denke, man kennt uns hier alle und deswegen vergesse ich immer.
Manche Namen müssen wir doch erklären. Uschi Brüning müssen wir nicht erklären. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
So wie ich heißt das Buch. Ullstein Verlag ist es erschienen und es kostet 20 Euro. Und es ist tatsächlich ein, ich sag's mal so, auch wenn es jetzt wie Werbung klingt, wir sind ein werbefreies Programm, aber ich sag's mal so, es ist ein großes Lesevergnügen. Vielen Dank.
Dankeschön.